Deutschlandfunk, aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wenige Epochen der deutschen Geschichte sind so umfassend erforscht worden wie der Nationalsozialismus. Dennoch tun sich auch auf diesem Gebiet verblüffende Forschungslücken auf. So fehlt ausgerechnet eine Gesamtdarstellung zur größten aller NS-Organisationen, der Deutschen Arbeitsfront. Bekannt ist allenfalls die Unterabteilung Kraft durch Freude, die Freizeitangebote bis hin zu Kreuzfahrten für ausgewählte Beschäftigte machte. Tatsächlich waren praktisch alle werktätigen Deutschen Mitglied in der Deutschen Arbeitsfront. Doch Pflicht war das nicht. Und so kann gerade die Geschichte der DAF die Begeisterung vieler Deutscher für den Nationalsozialismus veranschaulichen. Andreas Beckmann stellt den aktuellen Forschungsstand vor.
Heute treten wir in eine zweite Phase der nationalsozialistischen Revolution. Es gilt von heute ab, den deutschen Arbeiter in seiner Gesamtheit zu gewinnen. Auch jene, die sich heute noch nicht zu uns bekennen wollen.
Die erste Phase der NS-Revolution war für Robert Ley am 1. Mai 1933 erledigt. Jetzt, am 2. Mai, tritt er sein Amt an als Führer der neu gegründeten Deutschen Arbeitsfront DAF. Für die nimmt er in seiner ersten Amtshandlung die Büros der traditionsreichen deutschen Gewerkschaften in Beschlag, die am frühen Morgen von Polizei und SA besetzt worden sind.
Die Deutsche Arbeitsfront ist quasi die Institution gewordene NS-Arbeitsauffassung.
Deshalb spielt sie eine zentrale Rolle in dem Buch Arbeit, Dienst und Führung des Berliner Historikers Nicolas Lelle, das Ende vergangenen Jahres erschienen ist.
Die Grundformel der nationalsozialistischen Arbeitsauffassung ist, Arbeit ist ein Dienst an der Volksgemeinschaft.
Zur Volksgemeinschaft sollen vom Mai 1933 an unterschiedslos alle gehören, die arbeiten. Sofern sie nicht, wie vor allem Juden, aus rassistischen Motiven ausgeschlossen werden.
Damit mitgemeint sind auch Angestellte, sind Unternehmer und eben die Arbeiter, alle, die den Dienst an der Volksgemeinschaft leisten.
Beschäftigte und Unternehmer haben unausweichlich auch gegenläufige Interessen. Doch die Nationalsozialisten wollen sie zusammenführen. Das zelebrieren sie in einer gigantischen Inszenierung am 1. Mai. Anders als früher wird dieser Tag unter ihrer Herrschaft jedes Jahr als staatlicher Feiertag begangen, als Tag der nationalen Arbeit. Die Reichsrundfunkgesellschaft überträgt die Kundgebung jedes Mal mit maximalem Aufwand.
Achtung, Achtung, hier ist Funksprecher der Reichssendeleitung an Bord des Kleinluftschiffes DPN-30, 100 Meter über Berlin. Wir wollen Ihnen ein Bild vom Tempelhofer Feld vermitteln, wie es sich heute als Festplatz des Staatsaktes am nationalen Feiertag des deutschen Volkes bietet.
Das Bild, das der Reporter dann beschreibt, wird bestimmt von kilometerlangen Marschsäulen, die aus allen Himmelsrichtungen zum Sammelplatz strömen. Aufgerufen haben nicht nur NS-Dienststellen, sondern auch Teile der alten Gewerkschaften, vor allem christliche. Wie ihnen geheißen, verlassen komplette Belegschaften gemeinsam mit ihren Betriebsleitungen den Arbeitsplatz, um rechtzeitig zur Rede des Führers einzutreffen.
Und so haben wir als Motto dieses Tages gewählt: Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter.
Der Jubel ist bei vielen echt, wie ausgewählte Arbeiter in Interviews betonen.
Unser Führer, er wird, so hoffen wir, den deutschen Sozialismus verwirklichen.
Wir wissen, dass wir einem neuen Zeitalter entgegengehen. Wir deutsche Arbeiter feiern heute einen deutschen Mai. Neid, Hass und Klassenkampf müssen verschwinden.
Ihr Arbeiter alle da draußen im Land, ihr müsst ganz genauso, als wie wir, in die nationalsozialistischen Betriebszellen hineingehen. Herr Hitler.
Die nationalsozialistische Betriebszellenorganisation NSBO hatte zwar bis 1933 kaum breiten Rückhalt in der Arbeiterschaft, aber durchaus regionale Hochburgen, berichtet Nicolas Lelle.
Die NSBO ist eigentlich der Versuch einer rechten Gewerkschaft. Deshalb in den frühen 30er Jahren, 31, 32, versuchen die auch in den Betrieben sozusagen ein Gewerkschaftsangebot von rechts zu machen.
Ihren spektakulärsten Erfolg erzielte die NSBO in Berlin. Dort war es ihr unmittelbar vor den Reichstagswahlen im November 1932 gelungen, in einem wilden Streik gemeinsam mit der revolutionären Gewerkschaftsopposition der KPD tagelang den öffentlichen Nahverkehr lahmzulegen.
Die Deutsche Arbeitsfront bricht damit eigentlich radikal, weil sie nämlich versucht zu sagen, wir brauchen keine Gewerkschaft im Sinne von Interessenvertretung von ArbeiterInnen.
Die SPD- und KPD-nahen Gewerkschaften werden verboten. Die christlichen lassen sich gleichschalten. Die NSBO geht in der DAF auf und wird von Robert Ley und seinen lokalen Instanzen auf Linie gebracht. Bis dahin gelingt ihr aber noch die eine oder andere militante Aktion. So organisiert sie in Duisburg die Besetzung einer stillgelegten Zeche, die daraufhin wieder den Betrieb aufnimmt. Im Großen und Ganzen verhindert die DAF aber, dass Belegschaften noch autonom Forderungen aufstellen. Robert Ley gibt stattdessen eigene Losungen vor.
Wir wollen nicht, dass der Arbeiter Knecht sei und unterdrückt werde, sondern wir wollen, dass der Arbeiter ein gleicher Partner in der Volksgesamtheit zu sein hat.
Die Belegschaften aller Betriebe sind aufgefordert, sich geschlossen in die DAF einzureihen. Die Bereitschaft ist so rege, dass die DAF in ihrer Blütezeit 25 Millionen Mitglieder in ihrer Kartei führt, fast fünfmal so viele wie die Partei. Die DAF mausert sich zur mit Abstand größten NS-Organisation. Und sie sorgt dafür, dass ihre Arbeit für alle sichtbar wird.
Also etwa zu sagen, wir brauchen eine Betriebszeitung, wir brauchen Plakate, um aufmerksam zu machen, dass Arbeitsplätze sauber gehalten werden sollen, hell sein sollen. Die Sprache verändert sich, in der aufeinander Bezug genommen wird. Es ist jetzt nicht mehr die Belegschaft, es ist jetzt die Gefolgschaft, es ist nicht mehr der Unternehmer, es ist jetzt der Betriebsführer.
Betriebsführer stehen ab 1936 vor Problemen, die schon der Vergangenheit anzugehören schienen. Weil das Regime die Rüstungsproduktion angekurbelt hat, herrscht Vollbeschäftigung. Wie immer, wenn die Konjunktur brummt, verlangen Arbeiter höhere Löhne. Kollektiv können sie das nicht mehr, weil sie keine Gewerkschaften mehr haben. Aber individuell versuchen viele zu verhandeln und können immerhin mit einem Betriebswechsel drohen. Als Kompromiss bieten sich Überstunden an. So steigen die Einkommen der Arbeiterhaushalte auch ohne Lohnerhöhungen. Und zu tun gibt es genug. Also muss die Deutsche Arbeitsfront die klassische Reservearmee des Arbeitsmarkts mobilisieren. Die Frauen.
Es ist relativ gut belegt, dass es für die bürgerlichen Frauen nicht sehr gut geklappt hat. Die haben das häufig geschafft, sich zu entziehen.
Erzählt die Wirtschaftswissenschaftlerin Heike Pantelmann vom Margarita-von-Brentano-Zentrum für Geschlechterforschung der FU Berlin. Sie hat vor gut 3 Jahren ihre Dissertation vorgelegt, die Fabrikation der deutschen Frau als Humanressource im Nationalsozialismus. Als erste stellten sich ärmere Frauen für den Dienst in Betriebsgemeinschaften und damit an der Arbeitsfront zur Verfügung. Nach Beginn des Krieges, für den immer mehr Männer aus der Produktion in die Wehrmacht geholt wurden, waren aber zunehmend auch bürgerliche Frauen dabei.
Natürlich war es klar, dass Frauen auch zum Beispiel die Geschäfte ihrer Männer weitergeführt haben, die Gewerbe ihrer Männer weitergeführt haben und auch in Industrieunternehmen und in der Rüstungswirtschaft arbeiten sollten.
Ob sie nun froh waren, etwas dazu verdienen zu können, oder ob sie sich eher zu Diensten gedrängt sahen, die ihrem eigenen Rollenbild als Gattin und Mutter doch zuwiderliefen, all diese Frauen wurden im Krieg regelmäßig zum Dienst an der Volksgemeinschaft gerufen. Von Gertrud Scholz-Klink, der Leiterin des Frauenamts der DAF. So wie am Muttertag 1942.
Ob diese Hilfe sich erstreckt auf eine stundenweise Mitarbeit in einer Kinderstube, im Kindergarten, in einer Nähstube für Soldaten, in der Nachbarschaftshilfe, in der Einkaufshilfe, in der Erntehilfe oder ob sie einmal für Tage eine Arbeiterin an ihrem Arbeitsplatz ablösen, für Urlaubstage.
Nachdem die männlichen Stammbelegschaften fast geschlossen integriert worden waren, strömten nun auch Millionen Frauen in die DAF. Hunderttausende erledigten nicht nur ihren Job in einem Betrieb, sondern engagierten sich darüber hinaus ehrenamtlich in der Arbeitsfront.
Das hieß ja auch, dass die Frauen quasi das Haus verlassen konnten. Das war sicherlich so ein bisschen emanzipatorisch tatsächlich eben, dass sie eigenständig irgendwas vorhatten oder so, ne? Also, dass sie eben nicht nur quasi an den Herd gefesselt waren und im Haus sich aufhielten, sondern dass sie eigene Dinge tun konnten. Also, ich glaube, da war auch eben so viel Druck da, weil man eben an der Heimatfront eben mitleisten musste und sollte und vielleicht auch wollte.
Insgesamt sind zu wenige Quellen überliefert, etwa in Form von Tagebüchern oder Briefen, als dass Heike Pantelmann exakt belegen könnte, wie sehr diese Frauen ihre Arbeit im Sinne der DAF als einen Schritt in Richtung Gleichstellung innerhalb der Volksgemeinschaft empfunden haben.
Ich habe ja sozusagen aus so einer diskursanalytischen Perspektive, die eben auch so Machtwirkungen mit einschließt, drauf geguckt. Und aus dieser Perspektive würde ich einfach sagen, dass diese Diskurse solche Wirkungen hatten.
Während Heike Pantelmann bei Frauen ein gestärktes Empfinden von Emanzipation beschreibt, analysiert Nicolas Lelle auch bei männlichen Belegschaften ein gesteigertes Selbstwertgefühl.
Es gibt ein tolles Zitat von Walter Benjamin: Den Arbeitern wurde nicht zu ihrem Recht, aber zu ihrem Ausdruck verholfen. Die Nazis haben so getan, als ob von jetzt an die Zeit der Arbeitenden gekommen sei.
Die Deutsche Arbeitsfront hat sich vor allem in dem Zeitraum zwischen 1937 und 1942 extrem rapide und aggressiv in alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche ausgedehnt und viele Rivalen an die Wand spielen können.
Für den Potsdamer Historiker Rüdiger Hartmann gehört die DAF zu den mächtigsten Akteuren innerhalb des NS-Regimes.
Man muss sich auch vor Augen führen, dass die hohen Mitgliederzahlen und die enormen Mitgliedsbeiträge der Deutschen Arbeitsfront dazu geführt haben, dass sie völlig problemlos einen Funktionärsapparat finanzieren konnte, der doppelt so groß gewesen ist wie der NSDAP selbst.
Schon allein aus diesem Grund will Rüdiger Hartmann endlich die erste Gesamtdarstellung der DAF schreiben. Mit Unterbrechungen arbeitet er schon seit über 20 Jahren daran und sieht sich dabei ständig neuen Herausforderungen gegenüber.
Der größte Teil der Archivalien ist vernichtet. Es existieren nur Splitter. Deutlich wichtiger ist, dass die Deutsche Arbeitsfront sich im Prinzip in fast alle gesellschaftlichen Bereiche ausgedehnt hat. Und eine Gesamterstellung der Deutschen Arbeitsfront zu schreiben, heißt fast so etwas wie eine parallele Gesellschaftsgeschichte zu Papier zu bringen.
Rüdiger Hartmann versucht, die Funktionsbereiche der riesigen Organisation einzeln darzustellen. Vor 10 Jahren hat er eine Studie über das Wirtschaftsimperium vorgelegt, das die DAF mit ihren unerschöpflichen Geldquellen aufgebaut hatte. Dazu gehörten Unternehmen wie die Wohnungsbaugesellschaft Neue Heimat, die Versicherung Deutscher Ring oder das Volkswagenwerk. Weil diese Firmen alle nach 1945 wieder auflebten, konnte er in deren Archiven wichtiges Material einsehen. Doch zum Kern der Bedeutung der DAF lässt sich damit kaum vordringen. Die sieht Rüdiger Hartmann, ebenso wie Heike Pantelmann und Nicolas Lelle, in ihrer psychologischen Massenwirksamkeit. Wie groß die war, verraten indirekt andere Quellen aus den 30er Jahren.
Ich denke hier etwa an die Deutschlandberichte der SOPAD, also der Exil-SPD. Die Exil-SPD hatte Vertrauensleute in den Betrieben, die Berichte geliefert haben über die Stimmung und über die Lage in den Betrieben. Und dass gerade nationalistische oder nationale Identifikationsangebote positiv angenommen wurden. Also etwa der Eindruck, das Deutsche Reich sei nun endlich wieder in einer Phase, wo es zur Großmacht würde.
In den 40er Jahren verlor die DAF ein wenig an Bedeutung. In den Rüstungsschmieden schufteten jetzt vorwiegend Zwangsarbeiter, die sie weder organisieren wollte noch durfte. Auf dem Feld der Sozialpolitik konnte sie aber selbst dann noch Gesetze durchdrücken, als der Krieg längst erkennbar verloren war. Etwa Regelungen für Teilzeitarbeit, die Einführung des Haushaltstags 1943 oder die deutliche Ausweitung des Mutterschutzes 1944. Nach dem Zusammenbruch wurde sie 1945 von den Alliierten zerschlagen. Robert Ley entzog sich in Nürnberg durch Selbstmord seiner Bestrafung als Hauptkriegsverbrecher. Trotz dieses unrühmlichen Endes hinterließ die DAF Spuren in den Köpfen der Deutschen, die noch lange nachwirkten.
Man kann behaupten, dass die Nationalsozialisten eine Massenkonsumgesellschaft gepredigt haben. Und das, was im Punkte Massenkonsumgesellschaft bis 1939 versprochen wurde, ist ab 1945, vor allem ab Mitte der 50er Jahre, dann in ganz anderen Dimensionen realisiert worden.
In der Bundesrepublik wurde der VW Käfer zum Symbol des Wirtschaftswunders. Also genau jener KDF-Wagen, dessen Name schon kenntlich machte, dass er von der Gemeinschaft Kraft durch Freude, einer Unterorganisation der DAF, hatte produziert werden sollen. Um diesen Wagen später zu erwerben, hatten seit 1938 Millionen Volksgenossen Sparguthaben angelegt, ruft Nicolas Lelle in Erinnerung.
Da haben sich wahnsinnig viele dran beteiligt, mit Anteilen, dass dieses Auto endlich kommt. Und es kam ja dann nicht, kommt sozusagen erst nach dem Krieg.
In der DDR baute der neu gegründete Freie Deutsche Gewerkschaftsbund das Massentourismusangebot derselben DAF-Gemeinschaft Kraft durch Freude für alle Werktätigen aus. Sozialpolitisch knüpfte die SED am Modell der Frauenerwerbstätigkeit mit umfassender Kinderbetreuung und Haushaltstag an. Beide deutsche Gesellschaften buhlten um Staatsbürger, die noch die gesellschaftspolitischen Versprechen der Nationalsozialisten im Ohr hatten. Ins Zentrum ihrer Geschichtsbilder stellten Historiker zunächst aber andere Seiten des Regimes.
Den Antisemitismus, den Rassismus, die Vorstellung von der Herrenrasse, auch Führerideologie. Was man dabei übersehen hat, ist, wie zentral die Deutsche Arbeitsfront eigentlich als Institution ist, auch im Sinne von Erfahrbarmachung für die breiten Massen.
Bis in die 60er Jahre stimmten in westdeutschen Meinungsumfragen viele dem Satz zu, der Nationalsozialismus sei eine gute Idee gewesen, die nur schlecht umgesetzt worden sei. Berichte der Staatssicherheit deuten darauf hin, dass die Stimmung im Osten kaum anders war. Eine Gesamtdarstellung der Geschichte der Deutschen Arbeitsfront könnte helfen, eine Gefühlsgeschichte des Dritten Reichs zu schreiben. Im Mittelpunkt stünden ebenso verführte wie begeisterte Mitglieder der deutschen Volksgemeinschaft.